Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 24. Mai. Aus dem zweiten Buch Samuel lesen wir die Kapitel 4 bis 6 aus der Übersetzung Neues Leben. Der Mord an Ischboschet. Als Ischboschet, der Sohn Sauls, hörte, dass Abner in Hebron getötet worden war, verlor er allen Mut und alle in Israel waren bestürzt. Unter Ischboschet dienten als Hauptleute zwei Brüder, Baana und Rechab. Sie waren Söhne Rimmons, der zum Stamm Benjamin gehörte, und kamen aus Beeroth. Die Stadt Beeroth zählte auch zum Gebiet von Benjamin, weil ihre früheren Bewohner nach Gittajim flohen, wo sie noch immer als Fremde leben. Sauls Sohn Jonathan hatte einen Sohn namens Mephiboschet, der an beiden Beinen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht vom Tod Sauls und Jonathans aus Jesreel eintraf. Da nahm die Amme das Kind und floh. Doch in der Eile stürzte sie und ließ ihn fallen, und seitdem war er gelähmt. Eines Tages gingen Rechab und Baana, die Söhne des Rimmon aus Beeroth, um die Mittagszeit zum Haus von Ischboschet, während dieser seinen Mittagsschlaf hielt. Die Türhüterin, die Weizen gesiebt hatte, war müde geworden und ebenfalls eingeschlafen. So konnten sich die beiden Brüder ins Haus einschleichen. Sie gelangten bis ins Schlafzimmer von Ischboschet, der dort auf seinem Bett lag, töteten ihn und schlugen ihm den Kopf ab. Den nahmen sie mit und liefen die ganze Nacht durch die Jordanebene. Dann kamen sie nach Hebron und zeigten David den Kopf. »Sieh«, riefen sie, »das ist der Kopf von Ischboschet, dem Sohn deines Feindes Saul, der dich töten wollte. Heute hat der Herr dich an Saul und seiner ganzen Familie gerächt.« Aber David sagte zu Rechab und Baana, den Söhnen Rimmons aus Beeroth, »So wahr der Herr lebt, der mich aus jeder Gefahr gerettet hat. Einst überbrachte mir jemand die Nachricht von Sauls Tod, und er hielt sich für einen Freudenboten. Doch ich ließ ihn ergreifen und in Ziklag töten. Das war der Lohn, den er für seine Nachricht erhielt. Welchen Lohn soll ich da gottlosen Männern geben, die einen unschuldigen Mann in seinem eigenen Haus, ja in seinem Bett, getötet haben? Soll ich dafür nicht euer Leben fordern und euch töten lassen?« David beauftragte seine Diener. Die töteten sie, schlugen ihnen die Hände und Füße ab und hängten ihre Leichen am Teich von Hebron auf. Den Kopf Ischboschets nahmen sie und begruben ihn in Abners Grab in Hebron. David wird König über ganz Israel. Danach zogen alle Stämme Israels nach Hebron zu David und sagten, »Wir alle gehören zu deinem Volk. Schon lange, selbst als Saul noch unser König war, hast du das Heer Israels im Kampf angeführt. Und der Herr hat dir zugesagt, du wirst wie ein Hirte mein Volk Israel führen und wirst der Anführer Israels sein.« Und so schloss König David bei Hebron vor dem Herrn einen Bund mit den Ältesten Israels, und sie salbten ihn zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er herrschte insgesamt 40 Jahre lang, 7 Jahre und 6 Monate in Hebron als König über Juda und 33 Jahre in Jerusalem als König über ganz Israel und Juda. David erobert Jerusalem. Danach führte der König seine Truppen nach Jerusalem, um gegen dessen Einwohner, die Jebusiter, zu kämpfen. »Hier werdet ihr nie hereinkommen«, höhnten die Jebusiter. »Selbst Blinde und Lahmen könnten euch abwehren.« Sie hielten sich für sicher. Doch David eroberte die Festung Zion, die heutige Stadt Davids. An diesem Tag sagte David, »Kriecht durch den Wassertunnel in die Stadt hinauf und bringt diese Jebusiter um, die mir so verhasst sind, auch die Lahmen und Blinden.« Daher kommt das Sprichwort, »Blinde und Lahme dürfen das Haus nicht betreten.« David machte die Festung zu seinem Wohnsitz und nannte sie Stadt Davids. Er baute weitere Befestigungen rund um die Stadt, von Millo ausgehend stadteinwärts. Und David wurde immer mächtiger, weil der Herr, der Allmächtige, mit ihm war. Hiram, der König von Tyrus, schickte Boten zu David. Sie kamen zusammen mit Zimmerleuten und Steinmetzen, die ihm einen Palast bauen sollten. Hiram schickte außerdem Zedernstämme als Bauholz. Daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt und sein Königtum seinem Volk Israel zuliebe groß gemacht hatte. Nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, nahm er sich noch weitere Frauen und Nebenfrauen und bekam noch viele Söhne und Töchter. Das sind die Namen von Davids Söhnen, die in Jerusalem geboren wurden. Schamua, Schobab, Nathan, Salomo, Jippa, Elishua, Nefek, Jafia, Elishama, Eljada und Eliphelet. David besiegt die Philister. Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog sich in die Festung zurück. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. Da fragte David den Herrn: Soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete: Ja, geh hinaus. Ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Da zog David nach Baal-Perazim und besiegte die Philister. Der Herr hat es getan, rief David. Er brauste durch meine Feinde hindurch wie eine wütende Flut. Und er nannte den Ort Baal-Perazim. Die Philister hatten ihre Götzen dort zurückgelassen und David und seine Männer nahmen sie mit. Doch schon bald darauf kehrten die Philister zurück und schlugen ihr Lager wieder im Tal Rephaim auf. Auch diesmal befragte David den Herrn. Greif sie nicht von vorn an, antwortete der Herr, sondern umgehe sie und falle ihnen beim Baka-Wald in den Rücken. Sobald du in den Wipfeln der Baka-Bäume ein Geräusch hörst, das wie Schritte klingt, dann greif an. Das wird das Zeichen sein, dass der Herr vor dir hergezogen ist, um das Heer der Philister zu schlagen. David tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und besiegte die Philister von Gibeon bis nach Geser. Die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Baala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn, des Allmächtigen, trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zithern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte, und Gott tötete ihn, so dass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich: Wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gat. Die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David: Der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, blieben sie stehen, und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Michal verachtet David. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte, und verachtete ihn dafür. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen, und an den vorgesehenen Platz in der Mitte gestellt. David brachte dem Herrn Brand- und Friedensopfer dar. Danach segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Allmächtigen. Und er verteilte Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann und jede Frau, einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Danach machten sich alle auf den Weg nach Hause. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michal, die Tochter Sauls, ihm entgegen und sagte: »Wie würdevoll der König von Israel heute aussah! Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt.« Doch David gab Michal zurück: »Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich an Ansehen gewinnen.« Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus dem Lukasevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 26. Die Autorität von Jesus. An einem dieser Tage, wo er dort im Tempelgelände zum Volk sprach und ihnen die gute, befreiende Botschaft Gottes weitergab, bauten sich die obersten Priester und die Theologen zusammen mit den Regierungsmitgliedern vor Jesus auf und stellten ihn zur Rede. »Sag uns, in welcher Autorität du dies alles tust und wer dir dazu die Berechtigung gegeben hat.« Jesus antwortete ihnen: »Ich werde euch auch eine Frage stellen. Sagt mir doch, das, was Johannes damals tat, nämlich die Menschen im Wasser unterzutauchen, hatte das seinen Ursprung in Gottes himmlischer Wirklichkeit oder war das eine rein menschliche Sache?« Da besprachen sie sich untereinander und sagten: »Wenn wir sagen, Johannes hat seinen Auftrag von Gott empfangen, dann wird er sagen, warum habt ihr ihm dann nicht euer Vertrauen geschenkt? Wenn wir aber sagen, das war nur eine rein menschliche Sache, dann wird uns das gesamte Volk steinigen, denn sie sind davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war.« Deshalb antworteten sie, sie wüssten nicht, woher Johannes seine Beauftragung bekommen hätte. Da sagte Jesus zu ihnen: »Dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dieses alles tue.« Die bösen Landarbeiter. Dann begann Jesus der dort versammelten Volksmenge diese Beispielgeschichte zu erzählen. Ein Mann hatte einen Weingarten gepflanzt und übergab ihn einer Gruppe von Landarbeitern. Danach verreiste er für eine lange Zeit. Dann, zur Erntezeit, schickte er einen Diener zu diesen Bauern, um von ihnen einen Anteil vom Ertrag des Weingartens zu holen. Doch die verprügelten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Da beschloss er, noch einmal einen Diener zu schicken. Aber auch den schlugen sie, beschimpften ihn und schickten ihn schließlich mit leeren Händen fort. Noch einmal schickte er einen, den dritten. Aber sie verletzten auch ihn und warfen ihn aus dem Weingarten hinaus. Da sagte der Besitzer des Weingartens: »Was soll ich machen? Ich werde meinen Sohn losschicken, den ich so lieb habe. Vielleicht werden sie vor ihm Respekt haben.« Als die Landarbeiter ihn sahen, überlegten sie miteinander: »Das ist derjenige, der das alles erben wird. Lasst uns ihn töten, damit wir den Besitz übernehmen können.« So warfen sie ihn aus dem Weingarten hinaus und schlugen ihn tot. Was wird der Besitzer des Weingartens jetzt wohl tun? Das ist doch klar. Er wird selbst kommen und diese Landpächter umbringen und den Weingarten anderen anvertrauen. Als seine Zuhörer das hörten, sagten sie: »Das soll auf keinen Fall passieren.« Doch Jesus schaute sie direkt an und sagte: »Was bedeutet denn sonst die Aussage in Gottes Buch? Der Stein, den die Bauleute achtlos fortwarfen, ist zum unverzichtbaren Abschlussstein geworden. Jeder, der auf diesen Felsbrocken fällt, wird zerschellen, und auf wen er fällt, den wird er zermalmen.« Die Steuer für den Kaiser. Zu diesem Zeitpunkt suchten die Theologen und obersten Priester nach einer Möglichkeit, Jesus in ihre Gewalt zu bekommen, denn sie hatten verstanden, dass er sie mit dieser Geschichte gemeint hatte. Doch sie hatten Angst vor der dort versammelten Volksmenge. Deshalb beobachteten sie Jesus genau und sandten Spione zu ihm, die so tun sollten, als seien sie besonders gottesfürchtig. Sie sollten ihn aufgrund seiner Aussagen in eine Falle locken, um ihn dann der staatlichen Gewalt, also der Macht des römischen Statthalters, auszuliefern. Die stellten Jesus die Frage: Lehrer, wir wissen, dass du immer gerade raus sprichst und auch die Leute so unterrichtest. Du nimmst keine Rücksicht auf die gesellschaftliche Stellung von irgendjemanden, sondern lehrst den Weg Gottes so, wie es der Wahrheit entspricht. Sag uns, ist es uns erlaubt, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus wusste genau, was für ein falsches Spiel sie trieben und sagte zu ihnen, zeigt mir einen Denar. Von wem ist das Bild und die Aufschrift darauf? Sie sagten, das stellt den Kaiser dar. Da sagte er ihnen, dann gebt doch auch dem Kaiser das, was von ihm stammt, und Gott, was von ihm herkommt. So waren sie nicht in der Lage, ihn öffentlich vor den Leuten einzufangen. Sie waren sehr verwundert über seine Antwort und konnten nichts mehr sagen. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Psalm 119, die Verse 17 bis 32. Tue deinem Diener Gutes, so kann ich leben und will dein Wort ernst nehmen. Öffne mir die Augen, so kann ich die Wunder in deinem Gesetz sehen. Ein Fremder bin ich auf der Erde, versteck deine Gebote nicht vor mir. Mein Innerstes verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Urteilen zu jeder Zeit. Die Überheblichen hast du zurechtgewiesen. Verflucht sind die, die von deinen Geboten abweichen. Wälze ab von mir Schmach und Schande, denn deine Vorschriften habe ich befolgt. Selbst wenn die Mächtigen zusammensitzen und sich gegen mich beraten, dann denkt dein Diener noch über deine Gebote nach. Es ist ja so. Deine Vorschriften sind meine größte Freude. Sie sind für mich wie gute Berater. Meine Seele liegt niedergedrückt im Staub. Mach mich wieder lebendig, so wie dein Wort es sagt. Ich habe dir meine Lebenswege erzählt und du hast geantwortet. Unterweise mich in deinen Geboten. Den Weg, den deine Anweisungen zeigen, lass mich begreifen. Dann will ich über deine Wunder nachsinnen. Vor lauter Tränen kann ich nicht schlafen. Richte mich wieder auf, wie du es gesagt hast. Bewahre mich davor, dass ich mich in Lügen verstricke. Beglücke mich stattdessen mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich gewählt, deine Urteile habe ich mir zu Herzen genommen. Ich klammere mich an deine Vorschriften, Herr, lass mich nicht voller Schmach dastehen. Ich laufe voran auf dem Weg, den deine Gebote zeigen, denn du hast meinem Herzen neue Hoffnung gegeben. Und aus der Übersetzung Neues Leben, aus Sprüche Kapitel 15, die Verse 31 und 32. Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, gehört zu den weisen Menschen. Wer die Zurechtweisung missachtet, schadet sich nur selbst. Wer sie aber annimmt, gewinnt Einsicht.